Ekigan Roku, Beispiel 97. Des Diamant-Sutras, die Sünde ist getilgt. Das Diamant-Sutra sagt, wenn jemand von anderen missachtet wird, weil er eine schwerwiegende Verfehlung in einem früheren Leben begangen hat und in die böse Welt verbannt wurde, so ist die Verfehlung aus dem früheren Leben vollständig getilgt durch die Wirkung der Tatsache, dass er in diesem Leben geächtet wird. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. In den Koans kommen Sutras sehr selten vor. Aber hier wird mal ein Sutra zitiert. Wenn jemand von anderen verachtet wird, weil er eine schwerwiegende Verfehlung in einem früheren Leben begangen hat und in die böse Welt verbannt wurde, so ist die Verfehlung aus dem früheren Leben vollständig getilgt durch die Wirkung der Tatsache, dass er in diesem Leben verachtet wird. Die Sutras, die den geistigen Hintergrund des Zen bilden, stammen noch aus Indien. Das sind das unter anderem das Diamant-Sutra, noch ein paar andere. Und wenn man sich die Zen-Geschichte anschaut, dann stellt man fest, dass es in gewisser Hinsicht Unterschiede gibt zwischen dem Zen, dem Mahayana vor Bodhidharma und vor Huineng, dem sechsten Patriarchen, und dem, was danach gelehrt und praktiziert wurde. In der neueren Zen-Geschichte, und neuer heißt dann tatsächlich ungefähr nach 600, spielen die Sutras fast keine Rolle mehr. Aber das ist eigentlich eine Reaktion auf etwas, was es vorher gab. Vorher war wahrscheinlich auch Zen so stark mit Theorie überwuchert, dass Zen als eine Gegenbewegung aufgefasst werden kann zu einer Art von zu studieren und zu praktizieren, die ein Übergewicht in der Theorie hatte. Reine Theologie, so ähnlich wie bei uns die Scholastik im Mittelalter, es gab Gottesbeweise, es gab eine hochentwickelte Logik, es gab Lehrgebäude mit ganz vielen kleinen Teilchen, die zusammenpassten. Und das Ganze war so kompliziert geworden, dass man das wirklich lange lernen und studieren musste, das zu kapieren. Und man hat dann
also versucht, sich diese großen, komplizierten Lehrgebäude, diese Theoriengebäude zu verinnerlichen, was nicht einfach war. Und hatte die Hoffnung, wenn man das einmal hingekriegt hat, wenn man das alles drauf hat, sozusagen, dann hat man einen entscheidenden Schritt getan, dann versteht man, worum es im Buddhismus geht. Das Zen danach hat diesen Teil nahezu weggeschnitten, diesen theoretischen Unterbau, obwohl Zen ohne den gar nicht hätte entstehen können. Denn die Tatsache, dass zum Beispiel im Hikigan Rokku das Diamantsutra referenziert wird, zeigt schon, es gehört eigentlich zu dem geistigen Hintergrund, den damals auch alle kannten. Nur heutzutage oder in den späteren Jahren und insbesondere in dem, was Leute bei Zen immer anzieht, wird dieser Aspekt vollkommen ausgeblendet. Das heißt, vielleicht ist es so gewesen, dass das Gegengift gegen ein zu weites Ausschlagen des Pendels im Bereich des rationalen Verstehens zu gut gewirkt hat, zugunsten einer rein intuitiv praktischen Sicht des Zen. Dass einfach ein wichtiger Teil dessen, was Zen ausmacht, auch fehlt und für uns unverständlich ist. Wenn man heute mit Zen konfrontiert ist, ist es ganz häufig so, vor allem im Soto-Zen, es geht nur darum zu sitzen. Und ein Zen ohne Sitzen ist undenkbar und ein sich geistiges Auseinandersetzen mit irgendetwas wird als total überflüssig eingestuft. Braucht man nicht, ist schädlich. Sobald jemand so etwas macht, irgendetwas Komplizierteres darstellt, ist sofort klar, dass der Zen nicht verstanden hat. Der ist irgendwie auf einem ganz anderen Weg, weil der Zen-Weg besteht ja drin, einfach nur zu sitzen und immer das Gleiche zu machen. Das ist Zen in dieser Vorstellung, wie sie uns überliefert wird. Und das zieht natürlich Menschen an, vielleicht auch uns alle, die wir hier sitzen, weil es ist natürlich auch ein sehr einfacher Weg. Es ist YouTube-Video tauglich. Es ist keine komplizierte Erklärung, sondern eine ganz einfache Übung. Du machst nur das und dann machst du es richtig. Natürlich gibt es also Verfeinerungen, braucht man ein bisschen länger für, vielleicht. Aber prinzipiell musst du nur dieses eine Ding machen und dann ist alles schon richtig. Also diese Tatsache, dass das bestimmte Leute angezogen hat, dieser Aspekt des Zen, könnte auch dazu geführt haben, dass wichtige Elemente rausgeschnitten wurden. Und das könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass Zen zum Beispiel in Japan versagt hat als buddhistische Praxis, als es um die zwei Weltkriege ging oder als es auf den japanischen Überfall auf Port Arthur ging, war es einfach so, die Zen-Leute, und zwar nicht irgendwelche, sondern der gesamte Klerus hat sich öffentlich hinter diese Kriege gestellt, Angriffskriege, hat sie gut geheißen und hat sie dargestellt als Ausübung buddhistischer Praxis und buddhistischen Mitgefühls. Das Mitgefühl bestand also darin, andere Länder zu überfallen, weil diese anderen Länder in der Erkenntnis des Buddhismus nicht so fortgeschritten waren wie Japan, das in dieser Sichtweise das Herz der buddhistischen Praxis war. Und wenn die Leute das eben nicht verstehen, dann muss man ihnen unter Umständen auch gegen ihren Willen ihre Befreiung bringen. Und wie gesagt, das hat die gesamte Zen-Elite in Japan gepredigt. Und das hat sie nicht nur einmal gemacht, sondern das hat sie um 1900 hat diese Tendenz begonnen und sie haben 80 Jahre gebraucht, um sich davon auch nur zu distanzieren. Und in dem Buch, was das beschreibt, einem Buch, Zen at War oder Zen, Nationalismus und Krieg von Brian Victoria, vermutet er unter anderem, dass das einer der Gründe sein könnte, dass im Unterschied zu anderen buddhistischen Schulen Zen keinen Bezug mehr zu konventioneller buddhistischer Ethik und zu buddhistischen Schriften hat. Eigentlich ist alles erlaubt. Und weil alles erlaubt ist, kann man Zen eben auch beliebig auslegen und eben auch dafür benutzen, dass man einen Angriffskrieg rechtfertigt oder mehrere. Wenn man auf sehr alte Texte des chinesischen Zen schaut, das ist Bodhidharmas Lehre des Zen, frühe chinesische Zen-Texte, findet man das, was heute bei uns praktiziert wird, so überhaupt nicht wieder. Nicht mit diesen Schwerpunkten. Diese Texte werden Bodhidharma zugeschrieben. Sie stammen auf jeden Fall ungefähr aus dieser Zeit. Man kann noch erkennen, dass sie wahrscheinlich älter sind als das Sutra des sechsten Patriarchen und dass sie immer noch diesen Bezug zur indischen Lehre haben. Ein Kapitel heißt Umriss der Praxis. Umriss der Praxis, wenn man in einem Zen-Zentrum ist, setz dich hin, beweg dich nicht. Vielleicht noch ein paar Anweisungen, wie man Atem zählt oder sowas. Aber natürlich, es geht um Sitzen. Aber hier steht etwas anderes. Viele Wege führen zum Tao, doch im Grunde genommen sind es nur zwei. Vernunft und Praxis. Der Zugang der Vernunft besteht darin, aufgrund von Belehrung das Wesentliche zu erkennen und daran zu glauben, dass alle Lebewesen dieselbe wahre Natur haben. Diese ist allerdings nicht manifest, da sie durch Empfindung und Täuschung verhüllt wird. Diejenigen, die den Täuschungen den Rücken kehren und sich der Wirklichkeit zuwenden, die einer Wand zugewandt meditieren, die eigene Nichtexistenz und die Nichtexistenz anderer sowie die Einheit von den gewöhnlichen Wesen und den Weisen realisieren und deren Gemüt unbeweglich bleibt, selbst beim Lesen oder Hören der Schriften, befinden sich in vollständiger und stillschweigender Übereinstimmung mit der Vernunft. Das Tor der Praxis besteht aus folgenden vier alles einschließenden Übungen. Dem Erleiden von Ungerechtigkeit, der Anpassung an die Umstände, nicht zu begehren und im Ausüben des Dharma. Erstens das Erleiden von Ungerechtigkeit. Wenn diejenigen, die nach dem Pfad suchen, auf Hass stoßen, sollen sich Folgendes sagen. In zahllosen vergangenen Zeiten habe ich mich vom Wesentlichen ab und dem Unbedeutenden zugewandt. Ich durchwanderte allerlei Existenzformen, oft grundlos. Wütend und mich zahllosen Verfehlungen schuldig machend. Nun werde ich für meine Vergangenheit bestraft, auch wenn ich jetzt nichts Falsches tue. Weder Götter noch Menschen können voraussehen, wann eine schlechte Tat ihre Früchte hervorbringt. Ich nehme dies offenen Herzens an, ohne mich über die Ungerechtigkeit zu beklagen. Die Sutras lehren, wenn du mit Hass konfrontiert wirst, sei nicht empört, denn es hat seinen Sinn. Durch ein solches Verstehen ist man mit der Vernunft in Harmonie. Und durch das Erleiden von Ungerechtigkeit betritt man den Pfad. Das ist ungefähr das gleiche wie das, was im Diamant-Sutra wiedergegeben wird in dem Ausschnitt in dem Koran. Erleiden von Ungerechtigkeit spielt in der nachfolgenden Zen Literatur und Lehre eigentlich überhaupt keine Rolle. Wird meines Wissens zumindest nie erwähnt. Aber interessant daran, es hat auf jeden Fall nichts mit einer formalen Übung zu tun, die man irgendwo macht, die man willentlich macht, wo man sagt, ich setze mich jetzt hin, ich übe jetzt Zen, sondern das ist etwas, es ist eine Geisteshaltung, die ich in meinem Alltag praktizieren kann und sollte. Und es ist ein Weg, wie ich damit umgehe, dass ich ungerecht behandelt werde. Ungerecht heißt eigentlich, wie gehe ich damit um, dass meine Sichtweise, dass ich mich richtig, heilsam, gut verhalte, nicht dazu führt, dass ich genau das ernte, was von der buddhistischen Lehre dafür als Früchte versprochen werden. Wenn ich mich gut, heilsam, liebevoll verhalte und andere Leute mich trotzdem schlecht behandeln, mich verachten, mich beschimpfen. Wie kann das sein? Wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Mit diesen Widerständen? Und unsere normale Art und Weise, damit umzugehen, insbesondere wenn wir Zen üben, erster Versuch ist, das einfach wegdrücken. Also, wenn mich irgendjemand verachtet, wenn ich mit irgendwelchen Widerständen konfrontiert werde, wenn jemand Missfallen ausdrückt, dann stellen wir uns immer vor, die richtige Umgangsweise im Zen damit ist, sich davon einfach überhaupt nicht irritieren zu lassen, sondern einfach dafür zu sorgen, dass er weg ist. Also, ganz tief meditieren, Samadhi üben, alles leer machen. Wenn das alles weg ist, wenn diese Vorwürfe weg sind, habe ich wieder meinen Frieden und alles ist gut. Das ist Zen praktizieren, denken wir normalerweise in Bezug auf so eine Situation. Aber das wird hier nicht empfohlen, sondern es wird wirklich empfohlen, mit diesem Widerstand, mit dieser Verachtung, mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen, damit etwas tatsächlich dahingehend zu tun, dass sie mir nützt. Also es wird wirklich gesagt, es ist durch das Erleiden von Ungerechtigkeit betritt man den Pfad. Also das heißt nicht, ich halte das irgendwie aus, ich komme irgendwie damit klar, sondern man betritt dadurch den Pfad. Das ist etwas ganz anderes. Das heißt nicht, dass es irgendwie eine Art und Weise, wie man sich dadurch davon nicht irritieren lässt, sondern es wird gesagt, dadurch betritt man den Pfad. Das heißt, es ist nützlich, es ist hilfreich, Ungerechtigkeit zu erleiden. Das ist der Weg, den Pfad zu betreten. Nicht Ungerechtigkeit nicht wahrzunehmen, nicht Ungerechtigkeit gegenüber einfach gleichgültig zu sein, sondern Ungerechtigkeit erleiden bedeutet, den Pfad zu betreten. Es ist nicht der einzige Weg, den Pfad zu betreten, aber es ist einer. Wenn es der einzige wäre, müsste man darauf warten, dass einem irgendeine Ungerechtigkeit widerfährt. Und unter Umständen ist man ja in so einer glücklichen Situation, dass das nicht passiert, dann könnte man den Pfad nicht betreten. Aber umgekehrt, wenn wir in einer Situation sind, wo uns das passieren kann, können wir das benutzen, um den Pfad zu betreten. Und das ist typisch Mahayana und ist typisch für den Zen-Geist, diese Art mit Schwierigkeiten umzugehen. Die Vorstellung, die wir von Zen-Praxis haben, ist immer, die Profis gehen in ein Kloster, die haben mit dem ganzen Ärger, den ich in meinem Leben habe, nichts mehr zu tun. Und in diesem Kloster üben sie unter idealen Umständen, werden von den ganzen Schwierigkeiten, die ich habe, nicht beeinträchtigt. Und deswegen machen die da sehr tiefe Erfahrungen. Zumindest unsere Vorstellung. Und diese Vorstellung hat natürlich mehrere Implikationen. Eines zum Beispiel, wenn ich nicht im Kloster bin, kann ich den Weg nicht betreten. Der Weg führt durch das Klostertor. Und außerdem sind diese Zeiten im Kloster viel wichtiger als mein Alltag. Ich war ja gerade auf einem Go-Seminar mal wieder. Da bin ich seit einiger Zeit einmal im Jahr, eine Woche Go spielen, Turniere spielen, Unterricht. Und in meinem Alter macht man da keine besonders schnellen Fortschritte. Aber es ist natürlich eine Zeit, wo man sehr konzentriert Go übt. Es ist eine Art Go-Session. Man spielt zwei Partien am Tag mit einer Stunde Bedenkzeit. Das heißt für jeden. Das heißt, eine Partie kann 2 Stunden dauern. Plus 1,5 Stunden Unterricht, kommt schon was zusammen, sehr intensiv. Und auch so ein Rhythmus, wo man nichts anderes macht als Go spielen. Ein Go-Session. Und weil das so eine intensive Form ist, denkt man immer, denke ich auch immer, das ist eigentlich die Zeit, wo man richtig viel lernt. Auf diesen Go-Sessions. Konzentrierte Zeit, eine Woche, genau, rein und da passiert etwas da. Gibt es meine Weiterentwicklung als Go-Spieler. Aber Go hat gegenüber Zen den Vorteil, dass es erstens das Konzept von Fortschritt kennt und dass man ihn messen kann in Steinen. Denn du wirst irgendwie eingestuft, und bekommst eine bestimmte Spielstärke und spielst gegen Leute mit vergleichbarer Spielstärke. Wenn du besser abschneidest als erwartet, dann wirst du hochgestuft und das kann man eigentlich ziemlich genau feststellen, was für eine Spielstärke man hat, ob man sich verbessert hat oder nicht. Das Konzept gibt es im Zen gar nicht. Aber was man auf jeden Fall dann irgendwann erkennt, wenn man 6-7 Mal da war, oder was ich erkannt habe, für mich, wichtiger als diese Seminare und was ich da lerne, ist das, was ich zwischen den Seminaren tue. Also, wenn ich sage, ich übe einmal im Jahr intensiv Go, eine Woche, und den Rest des Jahres, naja, wie es halt passt, geht halt nicht so intensiv, dann mache ich mir mein Leben sehr schwer. Oder ich verbaue mir eigentlich die Möglichkeit, Fortschritt zu machen, den Pfad zu betreten, könnte man sagen. Im Zen, ursprünglich, im Mahayana, ist ein ganz wichtiger Aspekt die Abkehr von dieser Vorstellung vom idealen Ort der Übung, von idealen Lebensumständen, die ich brauche, um üben zu können, sondern eigentlich ein Umdrehen. Suche nicht nach den idealen Umständen für deine Übung, sondern benutze die Umstände. Was auch immer dir an Umständen begegnet, benutze das. Benutze das, um den Pfad zu betreten. Wenn du außerhalb eines Klosters lebst, wirst du immer mit irgendwelchen Ungerechtigkeiten konfrontiert. Ob sie jetzt wirklich Ungerechtigkeiten sind, ob du sie so wahrnimmst, keine Ahnung, wenn du in einer Beziehung bist, ist es immer so, dass Sachen, die du tust, Sachen, die du denkst, von jemand anders eingeschätzt werden als von dir, fühlst dich vollkommen unschuldig, aber jemand anders wirft dir vor, du hättest dich total ignorant verhalten oder würdest ihn oder sie unterdrücken oder sei es unsensibel, was auch immer, egoistisch. Und dann passiert genau das. Das ist keine abstrakte Geschichte. Es geht hier nicht um irgendwelche Geschichten, die etwas mit übler Nachrede oder sowas zu tun haben, was uns vielleicht sehr nicht so häufig passiert, sondern ganz konkret solche Situationen, zwischenmenschliche Situationen. Und du bist Hass ausgesetzt, Ablehnung ausgesetzt, irgendeine Form von Ablehnung, obwohl du doch alles richtig gemacht hast. Passiert jeden Tag, dauernd. Und unser Umgang normalerweise, falsch verstanden ist, ich muss irgendwie so in Samadhi kommen, dass mich sowas gar nicht mehr merke. Berührt mich das nicht. Und das ist eben nicht, was eigentlich das ist, was das Mahayana, worauf Zen geistig basiert, empfiehlt. Sondern es empfiehlt wirklich, benutze diese Gelegenheiten. Durch das Erleiden von Ungerechtigkeit betritt man den Pfad. In der extremsten Darstellung könnte man sagen, freu dich über solche Gelegenheiten. Tut wahrscheinlich keiner von uns, ich auf jeden Fall nicht. Außer manchmal hinterher. Hinterher kann es wirklich sein, dass man denkt, oh, das war eigentlich gut, dass mir das passiert ist. Würde man in dem Moment nie sagen, weil fühlt sich einfach nicht schön an. Aber hinterher kann man manchmal erkennen, dass so ein Erleben, so ein Konflikt, so eine Konfrontation dazu führt, dass ich etwas freier werde tatsächlich. Dass ich eine wirkliche Erkenntnis mache, die mich frei macht.
Zweitens, die Anpassung an die Umstände. Wir Menschen werden von den Umständen regiert, nicht von uns selbst. Alle Leiden und Freuden, die wir erleben, sind durch die Umstände bedingt. Sollte jemand mit irgendeinem großen Vorteil gesegnet sein, wie zum Beispiel mit Ruhm oder Reichtum, ist dies die Frucht eines Samens, den er oder sie in der Vergangenheit gepflanzt hat. Sobald sich die Umstände ändern, ist es vorbei. Warum sollte man sich daran ergötzen? Doch während Erfolg und Misserfolg in der Menschenwelt von den Umständen abhängen, bleibt unser Geist immer derselbe. Er nimmt weder zu noch ab. Diejenigen, die sich vom Wind der Freude nicht bewegen lassen, folgen schweigend dem Pfad. Die Anpassung an die Umstände geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Unsere Vorstellung von Befreiung besteht oft darin, dass wir denken, wir müssen den Geist beherrschen. Eine Form von Solipsismus, also der Vorstellung, ich allein existiere. Irgendwann festgestellt, dass unser Leben leidhaft ist, dann haben wir irgendwie verstanden oder glauben verstanden zu haben, dass im Buddhismus darum geht, dass die Welt geistbeschaffen ist. Geistbeschaffen heißt natürlich mein Geist. Und wenn man das konsequent zu Ende denkt, heißt das eigentlich die ganze Welt, das ganze Leiden, das habe ich alles geschaffen. Mit meinem Geist, mit meinem Geist. Und wenn ich glücklich werden will, muss ich einfach dafür sorgen, dass ich meinen Geist unter Kontrolle kriege. Daher alle diese Wünsche, unseren Geist irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist das zugrunde liegende Modell. Wir hatten neulich das Sutra des 6. Patriarchen angefangen, beim Sutra-Abend zu besprechen. Da gibt es ja diese Gedichte über den Bodhi-Baum und den leeren Spiegel. Und es gibt noch eine andere Variante davon. Aulun hat Wege und Mittel, um den Geist von allen Gedanken zu trennen. Wenn keine Bedingungen auf den Geist wirken, wird sich der Bodhi-Baum stets entfalten. Das ist also das Gedicht von jemand anders. Und der 6. Patriarch macht wieder ein eigenes Gedicht. Wei Lang, das ist er selbst. Wei Lang hat keine Wege und keine Mittel, um den Geist von allen Gedanken zu trennen. Bedingungen wirken oft auf meinen Geist. Und so frage ich mich, wie der Bodhi-Baum wachsen kann. Also wieder das gleiche Thema im Grunde genommen. Befreiung besteht nicht da drin, geistige Funkstille und eine EEG-Nulllinie herzustellen. Und auch nicht da drin, dass alle Umstände auf einmal verschwinden. Wenn wir feststellen, dass wir schon eine lange Zeit üben und trotzdem von den Umständen hin und her geworfen werden, dann ist das erstmal schockierend. Weil eigentlich denken wir, ich müsste doch jetzt viel mehr Distanz von all diesen Dingen haben. Aber dann passiert so etwas wie Corona oder ein Krieg in Europa. Und das macht etwas mit meinem Geist. Und mein Geist wandert hin und her und durchwandert Gier, Hass, Verblendung in Bezug auf diese Situation. Sobald sich die Umstände ändern, ist es vorbei. Der Wunsch, diese Umstände
loszuwerden, führt einfach in die falsche Richtung. Es ist möglich, so einen Zustand herzustellen, wo ich frei bin von allen Umständen, von allen äußeren Bedingungen, aber das heißt eigentlich nur den Geist einfrieren. Das ist das gleiche wie Tiefschlaf. Und wenn ich da wieder rauskomme, sind die Sachen wieder da. Genauso, wenn ich in mein Kloster gehe, was eigentlich nur eine symbolische Verkörperung genau dieses Wunsches ist, ich kann da 30 Jahre verbringen und komme da dann wieder raus und irgendjemand nimmt mir die Vorfahrt, wenn das mein Thema ist, oder erzählt mir, dass ich in den 30 Jahren offensichtlich nichts kapiert habe und ich bin sofort wieder drin. Die Umstände, ich kann die Umstände nicht verschwinden lassen und darum geht es auch gar nicht. Und ich kann vielleicht auch nicht verschwinden lassen, dass diese Umstände Gefühle von Ablehnung oder Zuneigung in mir auslösen. Gier und Hass aufpoppen, wenn diese Umstände da sind. Was ich aber tun kann, ist dem nicht nachgeben. In der zwölffachen Kette des bedingten Entstehens, ganz klar, es tauchen dauernd aufgrund der Umstände, der Bedingungen, tauchen angenehme und unangenehme Erfahrungen auf. Und diese angenehmen und unangenehmen Erfahrungen verschwinden auch bei einem Aha nicht. Auch der stellt fest, oh lecker, bisschen zu scharf. Aber der Unterschied zwischen ihm und uns ist letztendlich, dass er damit nichts macht. Also, dass er dieses angenehme Gefühl nicht benutzt, um zu sagen, jetzt habe ich etwas richtig gemacht, ich muss weiter in diese Richtung gehen. Und dass das unangenehme Gefühl ihm nicht sagt, ich muss damit jetzt aufhören, ich muss dafür sorgen, dass mir das nie wieder geschieht. Diejenigen, die sich vom Wind der Freude nicht bewegen lassen, folgen schweigend dem Pfad. Drittens, nicht zu begehren. Wir Menschen dieser Welt sind verblendet. Wir haben immer irgendeinen Verlangen oder Begehren. Aber die Weisen wachen auf. Sie ziehen die Einsicht der Gewohnheit vor. Sie richten ihren Geist auf das Erhabene und überlassen ihren Körper dem Wechsel der Jahreszeiten. Alle Erscheinungsformen sind leer. Sie enthalten nichts Wünschenswertes. Unglück und Wohlstand wechseln einander ewig ab. Der Aufenthalt in den drei Welten gleicht dem Aufenthalt in einem brennenden Haus. Einen Körper zu haben bedeutet Leiden. Man kann, solange man einen Körper hat, keinen endgültigen Frieden finden. Diejenigen, die dies verstehen, lösen sich von allem, was existiert und hören auf, sich irgendetwas vorzustellen oder zu begehren. In den Sutras heißt es, Begehren und Leiden gehören zusammen. Nicht zu begehren ist Seligkeit. Wer nichts begehrt, ist auf dem Weg. Nichts begehren als Praxis. Das ist natürlich sehr schwierig auszuführen. Aber was wir machen können, wir können achtsam werden hinsichtlich unseres Begehrens. Begehren ist letztendlich so ähnlich wie vor die Umstände. Begehren besteht eigentlich immer in einer Subjekt-Objekt-Wahrnehmung. Das heißt, wir sind in irgendeiner Situation und irgendein Objekt taucht auf. Also ein Sinneseindruck, eine Vorstellung, ein Gefühl, ein Gedanke. Und aus Gewohnheit, wie es hier beschrieben wird, aus Gewohnheit reagieren wir automatisch darauf. Das ist schön, das möchte ich haben, das möchte ich behalten. Wenn ich das hätte, wäre ich glücklich. Wenn wir uns von den materiellen Verblendungen unserer stumpfen Mitmenschen abgewendet haben und eine spirituelle Sicht eingenommen haben, dann interessieren uns natürlich keine materiellen Dinge mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Wir sind höher als andere Menschen in unserer Erkenntnis. Also es geht uns nicht mehr darum, ein Haus zu haben, ein Auto oder ein schickes Kleid, sondern wir wollen wahre Erkenntnis haben oder wir wollen wahre Erleuchtung haben. Das heißt letztendlich nur, dass man die Objekte austauscht. Und es ist noch viel schlimmer, weil es uns arrogant macht. Es trennt uns von unseren materialistischen Mitmenschen, die sind ja gierig, die sind ja blind. Oh. Ich weiß nicht, warum er sich das antut, dass ihm nicht klar ist, dass ihn das nicht glücklich machen kann. Geld macht nicht glücklich, ja, aber Samadhi macht glücklich. Oder die Vorstellung, dass man irgendeine überirdische Weisheit erlangen könnte, die einen unsterblich macht, das macht glücklich. Das ist eigentlich eine viel schwierigere Krankheit als die Gier nach materiellen Objekten, weil sie schwerer zu heilen ist. Weil sie eigentlich kaum zu falsifizieren ist. Wenn man fest genug daran glaubt, kann man bis zum Ende seines Lebens glauben, dass man zum Beispiel nach dem Tod aufgrund seiner guten Taten und seiner Erkenntnisse in den Himmel kommt oder was auch immer. Bei den materiellen Gütern ist es viel einfacher und viel deutlicher zu erkennen, dass sie eigentlich nichts wert sind. Es gibt Inflation. Ein Geld wird weniger, sehr deutlich, kann ich sogar in Tabellen nachschlagen, wie schnell das geht. Dinge, die ich besitze, materielle Dinge, werden irgendwann alt. Das Auto folgt nicht mehr der neuen Abgasnorm. Das Haus ist baufällig, muss renoviert werden. In materiellen Dingen ist das sehr einfach zu erkennen, dass sie eigentlich nicht wünschenswert sind, dass sie vergänglich sind, dass sie leidhaft sind. Aber bei spirituellen Errungenschaften ist das schwieriger. Und deswegen ist es hilfreich, sich das immer wieder bewusst zu machen. Wenn gesagt wird, nichts ist begehrenswert, alle Erscheinungsformen sind leer und enthalten nichts Wünschenswertes, dann bezieht sich das nicht nur auf irgendwelche materiellen Dinge, sondern es bezieht sich auf alles. Auf alle Elemente der Welt der Erscheinungen und die gesamte Lehre des Buddha und alles, was man da bekommen kann. Gutes Karma gehört auch dazu. Auch das gehört zur Welt der Erscheinungen. Befreiung ist, das zu erkennen, dass alle Erscheinungen leer sind und nichts Wünschenswertes enthalten. Viertens, das Ausüben des Dharma. Das Dharma ist die Wahrheit, dass alle Wesen gleich und alle Erscheinungsformen leer sind. Unreinheit und Anhaften, Subjekt und Objekt gibt es in Wirklichkeit nicht. In den Sutras heißt es, dass das Dharma enthält kein Sein, weil es frei von den Unreinheiten des Seins, und es enthält kein Selbst, weil es frei von den Unreinheiten des Selbst ist. Diejenigen, die genügend Weisheit besitzen, um diese Wahrheit zu akzeptieren und zu verstehen, können gar nicht anders als in Übereinstimmung mit dem Dharma zu leben. Da die Verkörperung des Dharma nichts enthält, worauf man neidisch zu sein braucht, geben sie ihren Körper, ihr Leben und ihren Besitz dahin, ohne Bedauern und ohne die Eitelkeit eines Gebenden, ohne Rücksicht auf Geben und Nehmen und ohne Befangenheit oder Anhaftung. Sie tragen zur Verwandlung anderer bei, zur Auflösung von Unreinheiten, ohne sich jedoch an die Formen zu binden. Auf diese Weise, durch ihre eigene Lebensführung, helfen sie anderen und verleihen dem Pfad der Erleuchtung Ehre. Und so wie sie es mit dem Geben halten, so halten sie es auch mit den anderen Tugenden. Doch während sie die 6 Tugenden bis zur Aufhebung aller Täuschungen üben, üben sie gar nichts. Das ist mit dem Ausüben des Dharma gemeint. Das Ausüben des Dharma. Gemeint ist damit die Praxis im Mahayana, die sechs Vollkommenheiten üben, die sechs Paramitas. Prajna Paramita. Also die Vollkommenheit von Prajna, wovon das Herz-Sutra handelt, unter anderem. Dana Paramita, die Vollkommenheit des Gebens. Es gibt sechs von diesen Paramitas und es gehört zum Weg eines Bodhisattvas, das heißt von jemand, der Mahayana praktiziert, diese Übungen zu machen. Hier wird es bezogen auf Geben und Nehmen. Die Ausübung des Dharma bedeutet also zum Beispiel in Bezug auf Dana Paramita, Vollkommenheit des Gebens, dass man das tut, dass man Geben praktiziert, aber aus dem richtigen Bewusstsein heraus. Und das ist ganz schwierig, das zu tun. Wenn hier jemand begegnet, der euch um ein Euro anbettelt, wie geht ihr damit um? Wie gehe ich damit um? Ein Weg ist zu sagen, der kauft sich doch sowieso nur Alkohol davon, warum sollte ich dem Geld geben? Das ist nicht gut für ihn. Und da kann ich das Geld lieber jemand spenden. Brot für die Welt oder SOS Kinderdorf. Ein Weg damit umzugehen. Ein anderer Weg damit umzugehen ist zu sagen, ich gebe dir kein Geld, weil es ja nicht gut ist für dich, aber ich gebe dir ein Lächeln. Ich lächle dich an. Ich gebe dir kein Geld, aber ich lächle dich an. Eine Bekannte von mir hat das gemacht. Sie hatte irgendwo mal gelesen, dass es für Leute, die auf der Straße betteln, ganz wichtig ist, auch wenn sie kein Geld kriegen, dass sie zumindest nett behandelt werden und mal ein Lächeln erleben. Dann hat also jemand, der oder die sie angebettelt hat, angelächelt und ihr Wunder ins Gesicht gespuckt. Auch ein Weg, damit umzugehen. Oder aber, weil ich denke, darum ging es, um Dana Paramita, immer wenn ich irgendjemand begegne, der irgendetwas haben will, gebe ich ihm was. Und ich nehme dann einfach ein bisschen Geld, keine Ahnung, mal gucken, dass man ihm nicht zu viel gibt oder ihr, aber auch nicht zu wenig. Es muss schon so ein kleines Opfer sein. Ich würde sagen, 50 Cent. 50 Cent ist ein guter Betrag. Mit 2x 50 Cent kriegt man ein Bier oder zwei Brötchen, wenn sie wirklich was zu essen wollen. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Mal gucken. Und dann gebe ich ihm oder ihr das. Und gleichzeitig steigt in mir unfehlbar der Gedanke auf, dass ich das richtig gemacht habe. Das ist eigentlich total nett ist von mir, dem oder der etwas zu geben. Und dass der oder die sich dafür dann eigentlich mal auch schön bedanken kann. Also das ist etwas, was ich dann gerne mitnehme. Ich glaube, von Jack Kornfield kommt die Geschichte, vielleicht auch von Goldstein, aber ich glaube, sie kommt von Kornfield. hier in Indien ist und wird halt angebettelt von seinen Jungs. Und ich glaube, er gibt einem von denen eine seiner Apfelsinen. Und anstatt das zu tun, was sich gehört, nämlich für dieses Geschenk Danke zu sagen, Danke Sahib, das war eine sehr große, edle Tat von dir, nimmt der kleine Junge die Apfelsinen und haut damit ab. Kein Danke, kein gar nichts. Was Cornfield, wenn es denn war, in dem Moment klar geworden ist, ist, dass das, was er da getan hat, mit Rajna Paramita überhaupt nichts zu tun hat, sondern eigentlich war es ein Deal. Do und des, wie die Römer mit ihren Göttern umgehen. Ich gebe dir was, du gibst mir was. Ich gebe dir eine Apfelsine, du gibst mir Dank. Und in dem Moment, wo dieser Vertrag nicht eingehalten wurde und er seinen Dank nicht zurückgekriegt hatte, das ist ein Gefühl von zumindest hier stimmt etwas nicht, von Widerwillen und Abneigung in ihm aufgetreten ist. Das alles sind die Dinge, die uns passieren können, wenn wir unsere normale Vorstellung von Prajna, von Dharma praktizieren, von Dharma Paramita haben und versuchen, dementsprechend zu handeln. Also, wenn, solange ich die Vorstellung habe, hier bin ich und ich gebe dir etwas, dann hat das äußerlich vielleicht die Form von Dharma Paramita, Vollkommenheit des Gebens, aber in Wirklichkeit ist es eine total abgetrennte, egoistische Handlung. Auch diese ganzen Dinge, die ich vorher erwähnt habe, dass ich überlege, ob das jetzt für den gut oder schlecht ist, das ist alles letztendlich eine Vorstellung, die darauf basiert, dass ich von dem anderen, der anderen getrennt bin. Hier bin ich, da bist du. Das Dharma ist die Wahrheit, dass alle Wesen gleich und alle Erscheinungsformen leer sind. Und auch das ist wieder etwas, was man beim Sitzen vielleicht praktizieren kann, aber was man auch jeden Tag im Alltag praktizieren kann, gerade in solchen Situationen, wenn jemand etwas von dir will. Das mit dem Betteln ist ein extremes Beispiel und wenn ich in der richtigen Gegend lebe, erlebe ich das vielleicht nicht. Aber eigentlich haben wir dauernd diese menschlichen Interaktionen. Ich stelle fest, jemand möchte etwas, entweder fragt der oder die Betreffende mich oder ich habe einfach das Gefühl, da braucht jemand was und wie gehe ich dann damit um? Kann ich wirklich ganz frei damit umgehen? Ganz frei in dem Sinne, ich nehme mich nicht als getrennt wahr, ich weiß auch nicht besser, was jemand anders braucht. Ich glaube auch nicht, dass diese Tat des Gebens mir irgendein gutes Karma gibt. Ich erwarte das auch nicht. Ich lasse alles das weg und versuche, mir wirklich immer nur bewusst zu sein, was auch immer mir begegnet, wer auch immer mir begegnet, ist nicht getrennt von mir. Das bin ich selbst. Das bin ich. Das sich zu wünschen oder sich das intellektuell vorzustellen, ist ganz einfach. Das kann man immer sagen, ich bin mit allem eins. Insbesondere, wenn man gerade auf einem Yoga-Seminar war oder vielleicht auch auf einem Meditationskurs und irgendwelche entsprechende Übungen gemacht hat, mal angefangen hat, mit so einem Apfel vorgestellt hat, wie man diesen Apfel eins wird und was alles in dem Apfel drin ist, dass der Apfel in der Erde wächst, genauso wie ich, dann kann man sich das alles sehr schön vorstellen. Wenn man den Fernseher anmacht und sieht, dass es gerade einen Krieg in Europa gibt, ist es sehr schwierig, dieses Einssein bewusst zu halten. Und es ist sehr schwierig, die richtige Haltung für Dana-Parameter einzunehmen. Das ist genau die gleiche Situation eigentlich. Wir werden von der Ukraine um Hilfe gebeten, um Geld, um Waffen. Und sobald wir uns in diese Frage hineinbegeben, stellen wir sofort fest, es konfrontiert uns damit, dass wir getrennt sind. Der Buddhismus, die buddhistische Lehre, würde auf solche Fragen, sollen wir jetzt Waffen liefern oder nicht, höchstens als Antwort geben, dass man das vielleicht nicht tun soll, weil die Vermutung ist, dass gewaltsame Auseinandersetzungen Leiden nur verstärken, aber letztendlich keine gültige Antwort darauf geben, denke ich. Ich würde immer sagen, es kommt auf die Umstände an und es kommt auf die Motivation an. Wenn du hilfst, wenn du gibst, warum tust du das? Tust du das, weil du etwas nicht erträgst? Tust du das, weil du ein schlechtes Gewissen hast? Tust du das, weil du die Vorstellung hast, dass du etwas dafür bekommst? Was ist deine Motivation? Was ist deine zugrunde liegende Erkenntnis? Das heißt, auch solche Situationen, die alltäglich sind, sind ein Einstieg in die Praxis. Ein Einstieg in die Praxis, um sich wirklich bewusst zu machen, was ist eigentlich damit gemeint, wenn gesagt wird, alle Wesen sind eins. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Gibt es irgendwo eine Grenze? Also bin ich nur eins mit den guten Wesen? Was ist mit den Wesen, die aus meiner Sicht einen Angriffskrieg begonnen haben? Gehören die auch dazu oder nicht? Wenn ich sage nein, die gehören nicht dazu, dann muss ich vielleicht nochmal schauen, wie es mit meiner Praxis steht. Und wie ich sagte, das ist das, was als Praxis bezeichnet wird. Praxis ist nicht auf dem Kissen sitzen, sondern Praxis bedeutet, diese Möglichkeiten, die mir dauernd begegnen, zu nutzen, um frei zu werden. Also, ist alles, was wir hier machen, falsch? Nein. Aber es ist wichtig, sich das klarzumachen, dass unsere Praxis, wenn wir sie nur auf Sitzen isolieren und so verstehen, dass wir uns aus der Welt herauslösen müssten, sehr, sehr schwach wird und sehr irreführend wird. Und dass wir uns ganz, ganz, ganz viele Chancen und Motivationen, frei zu werden, damit abschneiden, wenn wir sagen, üben bedeutet für mich immer nur im Sitzen, auf einem Session, in einem Kloster, auf einem Kissen. Ja, vielen Dank.